Hallo Juliane.
Hallo Caro.
Wie geht's?
Gut.
Ja? Bist du über unsere gute Folge von letzter Woche hinweg?
Ja, ich fand die richtig
die
gut.
War richtig gut, ne?
Die war sehr spontan.
Mhm.
Und ich fand es ganz gut, dass wir uns mal auf die Fragen der User oder unserer Follower bei Instagram fokussiert haben. Weil ja, es sind natürlich auch die Fragen, die wir auch gerade am Anfang immer unserer Gartenkarriere hatten. Und bei Tomaten, glaube ich, gibt es auch viele Fragen, die immer noch ungeklärt sind. Also auch für mich.
Ja, genau. Und heute, hatte ich dir ja schon erzählt, ich habe mich auch nicht sonderlich auf diese Folge vorbereitet. Beziehungsweise ich habe nicht sonderlich was niedergeschrieben, sondern ich habe mir eher nochmal versucht anzugucken, welche Fragen wir auch hier immer wieder von der Community aus Instagram bekommen. Und ich verrate dir jetzt mal, um welches Thema es geht.
Ich bin gespannt.
Wir sprechen über Kohl.
Cool. Und vor allem, wir hatten ja jetzt letzte Woche über Tomaten gesprochen. Also sehr, sehr wichtiges Thema gerade, weil wir sind ja nun gerade schon Mitte März oder Ende März. Da ist die Aussaat ja wichtig und für Kohl auch, ne? Da fängt man jetzt langsam an.
Genau, also Kohl kannst du, weißt du, wann du den rauspflanzen kannst? Nach draußen.
Na, Kohlrabi geht jetzt, glaube ich, sogar schon ab März. Also jetzt schon, wenn du Jungpflanzen hast.
Mhm.
Aber Kohlrabi ist ja nicht gleich Kohl. Ich glaube, vor dem Frost, ne? Vor Mai noch?
Ja,
oder
also
danach?
Man sagt, so 4 Wochen vor dem letzten Frost kannst du ungefähr deinen Kohl nach draußen pflanzen.
Mm.
Und wir sagen ja immer, bei uns ist das so die Eisheiligen. Eigentlich immer ein bisschen früher, weil die Eisheiligen haben wir jetzt immer noch nicht so richtig als unsere Feinde festgestellt.
Mm.
Aber ich plane immer so, dass ich denke, ja, so Anfang April kann ich eigentlich die Jungpflanzen raussetzen.
Mhm.
Weil das sind nämlich so 4 Wochen vor dem letzten Frost, der Anfang Mai bei uns dann irgendwie so zu erwarten wäre.
Ja, ja, stimmt. Ja, man weiß es halt immer nicht.
Nee, genau,
ne? Kommt
der
jetzt wirklich oder nicht?
Aber so im Um und Bei gucke ich immer, dass ich so in dem so Pi mal Daumen schaue.
Ja, und du machst ja zumindest auch noch Kohl. Ich habe jetzt bei meiner Beetplanung alles ohne Kohl geplant.
Ja, okay,
außer natürlich Kohlrabi. Und was vom letzten Jahr noch da ist, ist in meinem Beet am Haus Grünkohl. Den lasse ich jetzt auch stehen, weil du ja auch schon mal meintest, du lässt die zweijährig wachsen. Ne?
Ja, nee, also mache ich jetzt auch das erste Mal.
Ach so.
Aber
ach,
ich habe das jetzt wirklich bei mehreren gelesen. Und
was ist
auch
der Vorteil?
Heute wieder. Was heißt der Vorteil? Der Vorteil ist natürlich, dass du schon eine große Pflanze im Beet hast, die du einfach dauerhaft auch beernten kannst.
Stimmt.
Also viele sagen ja, nee, also man braucht bei dem Grünkohl erstmal Frost, damit der auch schmeckt und sowas alles. Was man jetzt aber auch nochmal wieder bedenken muss, es gibt ja schon auch so Kulturen, die gar nicht mehr so sehr bitter schmecken und sowas alles, sondern ein bisschen milder sind von den Sorten her. Und es gibt ja auch Leute, die mögen das durchaus, wenn das dieses herbe, grünkohlige sozusagen hat. Und deswegen braucht natürlich nicht jeder Grünkohl unbedingt Frost, damit man den ernten kann. Also du kannst den auch so ernten. Das ist eigentlich keine Verpflichtung, dass der einen Frost gehabt haben muss.
Ja, stimmt. Und er hatte ja im Zweifel im ersten Jahr schon Frost.
Genau, er hatte dann schon im ersten Jahr Frost. Und wie gesagt, du hattest mir ja auch mal erzählt, hier dieser Palmkohl zum Beispiel, der ja auch eher aus Italien sozusagen kommt, der auch gar nicht unbedingt diesen Frost halt haben muss.
Ja.
Und genau, also der Vorteil ist halt eigentlich, dass du eine große Pflanze schon im Beet hast. Du hast dann natürlich auch eine Pflanze, die dann schon ein bisschen mehr Schatten auf den Boden wirft und dir ja dann auch vielleicht erspart, dass du das gießen musst. Die hat sich sicherlich auch schon mit langen Wurzeln im Beet etabliert und nimmt es einem dann nicht so übel, wenn die ja vielleicht nicht so regelmäßig gegossen wird, wenn man in Urlaub fährt oder so.
Oder wenn der Kohlweißling kommt, bin ich mal gespannt, ob
weiß ich nicht.
So einen Angriff übersteht.
Das weiß ich nicht. Also das ist eine sehr gute Frage. Das schauen wir dann mal in diesem Jahr, wie das ist.
Okay, ich werde auch berichten, wie es ist, das erste Mal zweijährigen Grünkohl zu haben.
Genau, aber da haben wir auf jeden Fall jetzt gerade auch schon über ganz wichtige Themen gesprochen.
Ja,
also sowas
wir sind
wie
schon
den Kohlweißling, genau. Und aber natürlich auch über Grünkohl. Grünkohl ist jetzt eine Kohlsorte.
Mhm.
Ja, welchen Kohl baust du denn dieses Jahr nicht mehr an? Sag das doch
also
mal.
Also eine Sache, die ich noch sagen kann, die ich noch anbaue, ist roter Rosenkohl.
Ja,
den
okay.
habe ich wieder ausgesät, weil ich letztes Jahr gesehen habe, dass die Pflanze relativ lange auch robust war, aber sie ist dann irgendwann einfach nicht mehr gewachsen.
Ja.
Und vielleicht versuche ich es jetzt heute, also jetzt dieses Jahr nochmal anders, nochmal mit einem sonnigeren Standort, mehr Wasser und so weiter.
Mhm.
Was ich nicht mehr mache, ist Blumenkohl, Brokkoli wahrscheinlich auch nicht, es sei denn, ich finde nochmal eine wilde Sorte, aber dann nur als Jungpflanze. Ich glaube, ich habe von dir noch Wirsing im Gewächshaus.
Oh ja, cool.
Müssen wir uns später nochmal angucken. Aber bin ich mir gerade nicht sicher. Ich habe es natürlich nicht beschriftet. Und also von letztem Jahr. Und ja, also Weißkohl und Rotkohl mache ich auch nicht mehr.
Mhm.
Weil das einfach, also die sind immer gewachsen, aber dann irgendwann haben die aufgehört zu wachsen. Waren immer kleine Pflanzen und es ist nichts mehr passiert. Dann kam der Kohl-Weißing und alles war weg.
Mhm. Und das heißt aber, du wirst das dieses Jahr gar nicht mehr im Beet haben oder wirst du das zur zweiten Jahreshälfte vielleicht nochmal anbauen?
Ah, das ja mit dem Grünkohl, das fand ich ja gut. Den habe ich ja auch in der zweiten Jahreshälfte letztes Jahr angebaut und das fand ich gut. Also vielleicht komme ich noch zu, aber eigentlich habe ich mir geschworen, nie wieder Kohl zu machen, weil es mich immer aufregt.
Mhm.
Aber ich brauche ja auch was, worüber ich mich aufregen kann. Deswegen brauche ich vielleicht, damit sehen dann die anderen Gemüsesorten immer gut aus, wenn die besser performen als der Grünkohl oder der Rosenkohl.
Ja. Also ich muss ja sagen, oder anders, bei dem Kohl generell ist es ja auch gut, wenn man vielleicht darauf achtet, gibt es zum Beispiel Sorten mit einer kurzen Kulturdauer.
Mhm.
Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Sorte anbaust von so einem, wie heißen denn die? Diese Spitzkohle
ja,
zum
ja,
Beispiel.
Ja, die sollen ja sehr fein auch im Geschmack
genau,
sein.
Genau, sehr fein im Geschmack. Und halt beispielsweise brauchen die auch teilweise dann nur so 80, 90 Tage, bis die geerntet werden können. Wenn du dann zum Beispiel auch den Vorsprung schon mal nutzt, das Ganze im Haus sozusagen vorziehst, dann nach draußen bringst, also dann hast du schon ein, zwei Monate rum, dann brauchst du den eigentlich im Beet nur noch haben, dass der vielleicht noch mal so 6 Wochen da draußen wächst. Und
ja,
dann könntest
ja, das
du ihn vielleicht schon ernten.
Machst du das so?
Nee, also okay. dieses Jahr jetzt nicht, aber das wäre jetzt mal so vielleicht ein Hinweis, worüber man sich mal Gedanken machen könnte.
Ja.
Ne, wenn du jetzt so überlegst, ich habe den 4 Wochen drin, 5 Wochen vielleicht drin in der Voranzucht, dann kommt er ins Beet, dann wächst er da nochmal 6, 7 Wochen, dann sind 90 Tage eigentlich rum.
Mhm.
Dann könnte man den ernten und dann ist man ja auch immer noch bei Mitte Mai.
Stimmt.
Und der Kohl-Weißling kommt auch erst ab Mitte Mai. Das heißt also, vielleicht hat man die Chance, den dann ein bisschen früher zu ernten. Oder dann zu ernten, bevor sozusagen dann der Kohl-Weißling zuschlägt. Das wäre natürlich eine Möglichkeit.
Ja, das ist gut.
Und genau, dann ist jetzt nur so eine Möglichkeit. Aber da wäre natürlich ein Tipp drauf zu achten, dass man eben etwas mit kurzer Kulturdauer nimmt. Das Gleiche ist natürlich dann, wenn man in der zweiten Jahreshälfte für den Herbst anbaut. Da könnte man dann auch überlegen, dass man vielleicht auch drinnen oder ne, irgendwie die Jungpflanzen anzieht, wo nicht der Kohl-Weißling hinkommt. Und dann ist er ja so ab September auch schon nicht mehr unbedingt da.
Ja, ja, ja. Ne?
Wenn man dann gute Bedingungen hat, dann wächst natürlich draußen auch zu der Jahreszeit auf jeden Fall noch gut. Also wenn es noch warm genug ist und kein unerwarteter früher Wintereinbruch, den es bei uns ja jetzt auch tatsächlich
nicht mehr gibt, ne?
Dann hätte man die Möglichkeit, da vielleicht auch noch irgendwie was zu ernten. Aber genau, dafür muss man natürlich die richtigen Sorten für sich auswählen.
Ja, ja, das ist immer so das Ding. Weil manchmal, wenn ich mir so Jungpflanzen hole, dann weiß ich gar nicht so richtig, welche Sorte das ist.
Ja.
Und dann pflanze ich die einfach ein. Und ich bin nun auch nicht der Typ, das hatte ich immer als Feedback bekommen, gegen den Kohl-Weißing. Wir können ja gleich nochmal auf das Tier an sich eingehen. Aber dass es immer hieß, ja, du kannst doch da jeden Tag mal langlaufen und die kleinen Raupen absammeln und so. Aber das, ja, nee, da habe ich keinen Bock drauf.
Okay, weil das mache ich ja zum Beispiel. Ne?
Ja.
Wenn er dann kommt und ich sehe, er ist da und er hat irgendwie da seine Raupen hinterlassen oder auch die Eier.
Die Eier,
ich
guck, die
ja,
ich sind so schwarze
ja schon,
Eier, ne?
Nee, so, die sind gelb.
Ach so,
orange.
Gelb. Ah, okay.
Ja. Genau, und die hängen ja dann auch meistens so in Scharen darunter.
Mhm.
Problem ist natürlich so ein bisschen, die sehen halt auch aus wie Marienkäfer-Eier. Die sehen halt gleich aus. Das heißt,
ich glaube, bei
weiß
mir waren die immer schwarz.
Gar nicht.
Aber ja, egal.
Ja, man weiß dann natürlich gar nicht, ist es jetzt der Marienkäfer oder ist es dann vielleicht der Kohl-Weißling?
Mhm.
Genau, deswegen muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe dann einmal einen Kohlweißling direkt bei der Tat sozusagen ertappt, wusste dann, okay, das sind Kohlweißling-Eier und habe dann die natürlich auch gleich vorsichtig entfernt. Und ja, mit den Larven oder genau, wenn das dann halt schon die Larven sind oder halt die Raupen sind, da muss man natürlich mit sich ausmachen, ob man das verantworten kann, dass man die dann den Enten zum Fraß vorwirft zum Beispiel.
Oder ins Vogelhaus genau. Für die. Das ja, sind ja so gute Proteine für die Tiere. Ich meine, im Zweifel wäre es in der Natur ja eh so, dass die Raupen von den Vögeln gefressen werden.
Ja, genau. Ne? Also aber Meisen sind bei uns immer ganz viele. Und die kommen auch, manchmal sehe ich die dann direkt, wie sie da zwischen dem Kohl hin und her flattern und sich da noch irgendwie die Raupen rausholen.
Na und lieber so, als wenn du die wirklich tötest und wegschmeißt, dann hat keiner was von das stimmt. Sozusagen.
Aber genau, also ich gucke da schon drauf, dass ich da eben das auch regelmäßig absammel, damit ich eben was von dem Kohl habe.
Ja, weil bei dir wird ja der Kohl auch immer was.
Genau, aber, also du sagst, bei mir wird der Kohl was, eigentlich auch nicht. Also bei mir, ich habe ein gutes Händchen, offensichtlich für Wirsing, das wird bei mir immer. Und ich bin auch beim Wirsing immer sehr glücklich, wie groß die Blätter und sowas alles sind und auch die Köpfe entwickeln sich gut. Ein Rotkohl hat auch bei mir immer einen Kopf, aber immer einen sehr kleinen. Mhm. Also das ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie die Riesenernte habe. Aber letztes Jahr hatte ich dir ja gezeigt, da war ich doch in Schleswig-Holstein unterwegs auf so einem Hof. Mhm. Da war ich doch mit dieser Schubkarre und habe dann geerntet. Und da war einfach so ein Filderkohl, heißt der. Also das ist eigentlich auch so eine Art Spitzkohl. Und Der war ja so groß wie mein Oberkörper, so lang war ja dieser Kohl. Sowas habe ich auch noch nicht aus dem Beet rausgeholt. Mhm. Also da offensichtlich, weiß ich nicht, womit der gespritzt war oder eigentlich stand da auch es von einem Biohof, aber
oder wieder eine spezielle Sorte.
Ja, kann natürlich auch sein. Ja. Vielleicht war es eine spezielle Sorte, aber das habe ich nicht hingekriegt. Also das ist bei mir sehr überschaubar immer die Größe von den Kohlköpfen. Aber was bei mir in den vergangenen Jahren immer ganz gut geklappt hat, dies Jahr aber wieder, oder diesen Winter, der jetzt war, wiederum nicht, war Rosenkohl. Mhm. Da hattest du gesagt, du machst das jetzt auch dieses Jahr nochmal. Ich gebe dem auch nochmal eine Chance. So
kannst du auch
nicht
von mir wieder welchen haben.
Ja, ich habe schon auch, ja, perfekt. Ich habe schon selber welchen ausgesät, aber den roten würde ich auch gerne nochmal wieder nehmen.
Ja, und also ich finde so allgemein klar cool. Macht auch eigentlich an sich Spaß, aber wenn er einfach so wie bei mir nie was wird, dann macht es natürlich keinen Spaß. Aber vielleicht ist eins der wichtigen Geheimnisse ja auch die Mischkultur. Dazu hast du bestimmt auch noch was vorbereitet, ne? Weil das predigen wir ja auch immer. Und je größer dann wahrscheinlich die Kohle sind und je weniger Schädlinge man hat, desto besser ist wahrscheinlich die Wahl der Mischkulturpartner. Und da hast du ja ein Partner, der besonders gut bei Kohl funktioniert, den du schaust so überrascht, der dem Kohl helfen soll, oder nicht? Ich sag's kurz.
Ja.
Die Minze.
Ja,
oder?
Ja, total.
Okay. Darfst du jetzt, weil ich dachte so, okay, vielleicht war es doch eine andere Pflanze und ich verwechsel das gerade.
Nee, absolut.
Nee, genau, weil du hattest ja herausgefunden, dass irgendwie, wenn man Minze neben Kohl pflanzt, dass das wirklich sehr gute Eigenschaften für den Kohl auf jeden Fall mit sich bringt.
Ja,
genau. Und ja, hätte ich vorher so nicht gedacht.
Nee, ich auch überhaupt nicht. Und einige von den Hörern hatten uns ja aber das Feedback gegeben, dass die das auch wussten. Also, dass das für die gar keine Neuigkeit war, als wir es mal erzählt haben. Und bestätigt mich aber nochmal in der Annahme, dass ich das auch wirklich richtig entdeckt habe. Mhm. Also, dass das nicht nur zufällig war, sondern dass das wohl offensichtlich wirklich eine gute Mischkultur ist. Eine andere Mischkultur, und da sage ich jetzt nochmal zwei Dinge und vielleicht, oder drei Dinge, und vielleicht wirst du dann auch Gemeinsamkeiten feststellen. Mhm. Ein weiterer guter Mischkulturpartner wäre beispielsweise Tagetes, Tomaten oder Sellerie.
Ja, okay. Die mögen auch alle Minze.
Nee, oder? Die mögen auch alle, also die halten auch alle den Kohlweißling fern.
Ach so, ja, und die haben alle einen eigenen strengen Geruch.
Ja,
stimmt.
Genau. Ja, die haben alle, offensichtlich mag der Kohlweißling das nicht, wenn da irgendwie so ein bestimmter Geruch ist.
Du hast recht,
entweder wird er davon naja, was heißt irritiert, ne? Mhm. Aber vielleicht riecht er dann den Kohl nicht. Ich weiß nicht genau, wie er sich orientiert, so als Schmetterling.
Kann sein, ja.
Ob das über den Geruch ist und er wird dann vielleicht dadurch so ein bisschen abgelenkt.
Ja, kann wirklich sein, ne? Ja. Weil ich dachte ja auch immer, okay, vielleicht passt dann doch noch Knoblauch dazu, weil Knoblauch zum Beispiel auch gerne neben Tomaten steht. Aber bei Kohl und Knoblauch ist es wohl so, dass der Knoblauch dann ein extrem gehemmtes Wachstum hat, wenn der neben Kohl sitzt. Also ich glaube, der Kohl würde sich immer durchsetzen und für mich ist zum Beispiel Knoblauch wichtiger. Deswegen packe ich die nicht nebeneinander. Aber der hätte ja auch einen strengen Geruch an sich, ne? Also dieses Grün.
Ja, stimmt. Und ja, sag mal, wenn du den Kohlweißling abgehalten hast, das ist ja jetzt einer von vielen Schädlingen, wer könnte denn noch gefährlich werden?
Ja, meine Lieblingsschädlinge, die Schnecken.
Ja.
Die sind ja auch immer sehr früh da. Aber ich habe ja dieses Jahr meine Beete vom Halbschatten in die Sonne umgesetzt. Also ich weiß, dass da auch immer Schnecken waren, aber vielleicht habe ich das Glück, dass es da ein bisschen zu sonnig ist, dass die Schnecken da nicht so gerne sind.
Mhm.
Aber ich habe auch schon gesehen, wir haben wieder ein Entenpaar. Das hilft mir hoffentlich wieder bei der Schneckensuche. Und beim Schnecken, da sehe ich es auch ein, wirklich täglich gucken, absammeln. Ich gehe da jetzt nicht nachts mit der Taschenlampe lang, aber Schnecken muss man wirklich, also diese großen schwarzen Nacktschnecken, die muss man einfach absammeln. Da hilft nichts anderes.
Also ich hatte dir ja auch mal erzählt, dass ich überhaupt gar keine Schnecken habe. Also ich habe ja oft immer diese Schnörkelschnecken, ne, die mit dem Haus sozusagen sind. Aber ich
heißen die Schnörkelschnecken?
Mhm.
Ah ja.
Aber
ich dachte, das wären Schnecken und die ohne Haus heißen Nacktschnecken.
Ja,
aber ach witzig.
Schnörkelschnecken heißen die, genau.
Süß.
Und da gibt es aber auch unter den Schnörkelschnecken gibt es nochmal Unterteilungen. Aber es ist eben so, dass ich, wie gesagt, diese Schnörkelschnecken habe und die ernähren sich ja hauptsächlich von totem Pflanzenmaterial.
Mhm.
Das heißt, die werden meiner Pflanze eigentlich auch gar nicht...
Ja.
Die Pflanze fällt denen nicht zum Opfer. Also ich habe wirklich viele Schnecken. Ich merke das auch wirklich gerade. Ich hatte jetzt mal so ein bisschen, ist ja gerade die Zeit, auch so an der einen oder anderen Stelle nochmal was umgegraben, wo ich gerne irgendwie was Neues anpflanzen wollte. Und da ist wirklich alles voll mit Schnecken gewesen. Also ich konnte da fast gar nicht zählen, so viele sind das gewesen. Und tatsächlich habe ich aber überhaupt gar kein Problem damit, dass mir irgendwie mal was abgefressen wird.
Ja, bei mir war wirklich, also die sind über alles rüber, aber die haben dann auch komplett einfach alles gefressen.
Ja.
Natürlich gerne Kohlrabi auch gerne, dann gehen die da in ein kleines Loch rein und fressen von innen den Kohlrabi aus. Aber an sich steht die Hülle noch da. Und Möhren, glaube ich, die fressen die nicht so gerne.
Und gibt es denn für Schnecken ein... Irgendwas, was man dagegen Besonderes machen kann? Also es gibt
ja
immer wieder...
So.
Ja, weiß ich nicht. Also ich würde auch nur denken, absammeln ist eine gute Möglichkeit.
Ich glaube, es gibt so ein paar brutale Sachen, die nicht gut für die Schnecken sind. Denn so Bierfallen,
ja, Bierfalle und so finde ich auch ganz schrecklich.
Ja, sowas. Also nichts, was man jetzt denken würde, was irgendwie gut geht. Es gibt ja Schneckenkragen.
Ja.
Aber da denke ich mir dann auch so, wenn ich jetzt hier 10 Kohlpflanzen habe, muss ich mir erstmal 10 Schneckenkragen kaufen. Also mit der Zeit lohnt sich es wahrscheinlich, aber ich glaube, ein Kragen kostet irgendwie 1,50 Euro oder so.
Mhm.
Und dann denke ich mir, gut. Also so wichtig ist mir dann so ein Kohl
vor allem
auch nicht.
Irgendwie für 1,50 Euro plus die Jungpflanze, wenn du die noch, dann am Ende kriegst du während der Saison wahrscheinlich den Kohlrabi für 50 Cent.
Genau.
Ne? Also.
Und dann kommt der Kohlweißling und zerstört es wieder alles. Also von daher.
Ja gut, aber wenn du einen Schneckenkragen hast, ich hatte jetzt neulich gesehen, dass es für manche Schneckenkragen auch so ein Aufsatztöpfchen
gibt
oben drauf.
Genau,
wie ein kleines
Genau. Ja, oder Anzugshäuschen.
Da könntest du natürlich auch den Kohlweißling mit abhalten.
Naja, aber nicht, wenn er dann schon groß ist.
Nee, stimmt. Wenn er schon groß ist, wird es schwierig.
Nee, das stimmt, klar. Aber was auf jeden Fall bei Schnecken noch helfen sollte, sind ja diese Kupferbefestigungen. Also wenn du so ein bisschen Kupferband irgendwo anbringst, da gehen die nicht so gern drüber.
Okay.
Also die weiß ich nicht, die Schleimspur hält da nicht so drauf. Oder ich glaube, das ist sogar so ein bisschen ätzend für die Schnecke.
Mhm.
Und deswegen gehen die da nicht rauf. Aber Kupfer ist natürlich auch teuer. Ne? Also
könntest
du natürlich um jedes Beet rum machen. Aber manchmal ist es ja auch so, dass ein Vogel kommt, der verrichtet sein großes Geschäft in deinem Beet und dann sind da so Schneckenlarven drin. Ne? Dann hast du es trotzdem in deinem Beet und die kommen nicht von draußen. Also ich würde sagen, absammeln ist die beste Medizin. Und dann siehst du auch, wo die drauf sind. Meistens fressen die auch nicht so schnell. Also die sind jetzt nicht wie so eine Heuschreckenplage,
sondern wenn du da alle 2 Tage guckst, dann geht das eigentlich. Mhm.
Aber so eine Nacktschnecke und auch den Kohlweißling ist ja nun etwas, was man auch wirklich dann manuell absammeln könnte. Ja. Wie ist es denn zum Beispiel mit so einer, ich hatte mal mehlige Kohlblattläuse? Das sieht auch schon richtig eklig aus.
Die hatte ich auch mal im Palmkohl, glaube ich.
Ja, genau.
So von Weitem sah alles gut aus. Wenn du rangehst, hast du gesehen, ist alles schwarz.
Ja, naja.
Also
ja,
meine waren schwarz.
Ja, nee, die werden eigentlich so gräulich. Die sieht aus wie als wenn du Mehl da dran hättest.
Dann ist es was anderes.
Okay.
Weil ich hatte so richtig kleine schwarze Mini-Käfer.
Ja gut, das kann natürlich auch eine Blattlaus sein, genau,
ja.
Kann auch eine normale
Blattlaus
sein.
Und die waren überall, das war echt krass. Also du konntest das Blatt auch nicht mal abschneiden und die Hälfte essen,
ja, okay.
Das war einfach alles voll.
Ja, und das ist ja bei den mehligen Kohlblattläusen ist das natürlich sehr ähnlich, ne? Also ich hatte auch wirklich einen starken Befall, das war schon echt richtig eklig und ich weiß auch, also man kann das eigentlich abwaschen und so und dann wäre da auch kein Problem mehr, aber das war so, dass ich gesagt habe, also ich weiß gar nicht, wo ich hier noch was wegschneiden soll, weil da ist dann eigentlich nichts mehr über.
Aber die trinken auch dann den Saft aus der Pflanze, ne?
Ja,
also
genau.
Die Pflanze an sich schmeckt ja, würde dann ja nicht mehr schmecken, wenn du es schon abwäschst.
Ja. Und da ist es, glaube ich, auch echt schwierig zu sagen, naja, ich sammle das halt ab. Mhm. Was wäre denn für so Blattläuse das Beste, was man machen könnte? Was denkst du denn?
Na, ich habe ja mein Neemöl immer. Mhm. Also das nehme ich aber auch so als Dünger und auch gegen Blattläuse. Ja, und was du gerade schon meintest, ne, Marienkäfer helfen doch gut gegen die. Ich habe ja jetzt dieses Jahr zum Geburtstag ein Marienkäferhaus bekommen.
Oh, cool.
Muss ich mal gucken, dass ich das in der Nähe von meinen Beeten dann aufhänge. Ich muss mal gucken, in welcher Höhe, aber das ist eigentlich jetzt, wo wir drüber sprechen, eine gute Idee, dass ich das gleich mal da in die Nähe bringe. Weil Marienkäfer an sich haben wir, aber ich weiß immer gar nicht, wo die leben. Vielleicht kommen die ja dann in das Häuschen. Und nee, ich weiß gar nicht. Ja, hilft da auch Brennnesseljauche? Wahrscheinlich nicht, oder? Das ist immer ein bisschen schwach.
Ja, wüsste ich jetzt
nicht. Was würdest du nehmen? Oder so eine Milch, manchmal so eine Milchsäurelösung soll doch auch öfter helfen.
Ja, aber eigentlich hast du schon das gesagt, was ich machen würde, um ehrlich zu sein. Ja. Also ich denke, das Ansiedeln von Nützlingen ergibt am meisten Sinn. Also weil ich bin auch wieder so, dass ich dann denke, ja, dann kippst du da Milch und irgendwas drauf, dann gärt das und dann schmeckt das am Ende auch nicht mehr und sowas alles. Ich habe da für so Besprühungen, habe ich da immer überhaupt gar keine Muße zu. Mhm. Ich denke da immer nicht dran. Das Neemöl, das wäre wahrscheinlich auch nochmal irgendwie mit das Eheste, was ich machen würde.
Ja, das Gute bei dem Neemöl ist ja immer, dass es gleichzeitig ein Dünger für die Pflanze ist.
Ja.
Also ist ja bei der Brennnesseljauche auch so. Aber dann hast du halt gleich beide Effekte immer. Und nicht nur, wenn du jetzt irgendein, also Pflanzenschutzmittel sind wir sowieso dagegen. Aber wenn man jetzt sowas hätte, dann würde das ja immer nur gegen gegen den Befall helfen, aber die Pflanze an sich hat dann gar nichts noch zusätzlich dafür.
Ja, dann gibt es noch sowas wie Erdflöhe oder Kohlfliegen. Die Kohl- oder bei den Erdflöhen ist es so, die sehen halt eher aus, das sind halt eher Käfer, ne? Das ist halt nichts, wenn man Floh denkt man ja immer, das springt. Das ist dann nicht der Fall. Das ist eher wie so ein Käfer. Und da ist es aber zum Beispiel auch so, dass die eben über die also wenn man zum Beispiel manchmal so die Blätter anguckt, dann denkt man doch so, hä, warum ist denn hier in dem Blatt so eine Wölbung drin? Und ich habe dann auch schon mal geguckt, das zerbrochen und gesehen, da drin ist halt irgendwie ein ekelhaftes Tier. Also die, die gehen halt so richtig durch die Pflanze durch, ne?
Ja.
Also nicht mal unbedingt nur auf die Frucht dann, also ich habe das zum Beispiel öfter mal bei Kohlrabi gehabt. Das heißt, es geht nicht mal unbedingt dann auf den Kohlrabi, sondern teilweise einfach von innen in die Blätter rein.
Ja.
Ne? Also, genau.
Da kann man dann auch nicht mehr viel machen.
Nee, genau. Ja. Also da müsstest du halt natürlich dann gucken, dass du Fruchtfolgen beachtest, dass du vielleicht im nächsten Jahr nicht nochmal unbedingt, oder ne, dass du den nicht erntest und direkt wieder einen Kohlrabi hinstellst.
Aber stimmt, Bodengesundheit.
Genau, ist wieder Bodengesundheit. Genau, da guckst du dann. Und das wären jetzt auch so die Schädlinge, die wir so standardmäßig irgendwie alle schon mal in unserem Garten hatten. Und unsere Maßnahmen sind halt, ne, Mischkulturen anlegen, das hatten wir ja auch gerade schon gesagt, wer da gute Pflanzpartner sind. Das Gute zum Beispiel bei einem Tagetes als Pflanzpartner ist auch, dass die den Boden ja frei halten von solchen Dingen wie zum Beispiel Erdflöhen.
Und sieht schön aus.
Genau, sieht schön aus. Dass man halt Fruchtfolgen beachten sollte. Also wenn ich jetzt festgestellt habe, ich habe da einen Befall mit Erdflöhen, ja, dann stell halt nicht direkt wieder den nächsten Kohlrabi oder den nächsten Kohl dahin, sondern guck erst mal, dass du den Boden vielleicht noch mal anreicherst. Dann eben dieses Nützlinge ansiedeln. Da sind es ja nicht nur, es sind ja nicht nur Marienkäfer, es sind ja beispielsweise auch Ohrenkneifer, die helfen. Oder zum Beispiel Frösche habe ich neulich gesehen. Und Igel. Oder, okay. Also Frösche fressen auch irgendwie so eine... Insekten und sowas alles.
Ja, Insekten ist klar, ne? Ja. Also, aber ich dachte, die fressen nur Fliegen und so.
Ja, aber weiß klar, ich nicht. Die fressen ja, genau, wahrscheinlich alles Mögliche an so Kleinsttieren.
Nee, interessant. Ich habe auch immer bei mir am, also wir haben ja unseren Teich auch in der Nähe, wo ja die Enten leben, und auch öfter mal Frösche in der Nähe vom Beet gesehen. Also ich weiß nicht, ob das dann Erdkröten waren. Manchmal sind die in den Gießkannen drin. Das ist immer komisch, wenn man dann gießt und dann kommt nichts mehr und dann sitzt da so ein dicker Frosch. ja, aber der ist da bestimmt auch auf Futtersuche, weil ich da ganz leckere Nützlinge anziehe.
Ja, und dann das Gleiche gilt natürlich auch für einen Igel, ne? Dass der dann halt hier so was wie Kohlfliegen und so sich auch und irgendwie einverleibt. Ja, wobei er ja eigentlich, muss ich ja wieder sagen, er frisst eigentlich keine Schnecken. Die frisst er nur in der Not.
Hatten wir in unserer großen Igeltierfolge im Herbst war das, ne?
Ja, genau.
Kann man ja nochmal zurückgucken. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber doch, ich glaube einfach Wildtiere im Garten.
Ja, genau. Ich glaube Folge 2. Oder drei.
Ja, also lohnt sich reinzuhören. Da haben wir sehr gutes Feedback zu bekommen. Tiere haben wirklich, Tiere ziehen immer, würde ich jetzt mal sagen.
Und ansonsten, etwas, was wir noch gar nicht genannt hatten, war natürlich nochmal eine zusätzliche Schutzschicht. Also ein Vlies oder zum Beispiel eine Abdeckung, dass man das vielleicht nochmal mit überlegt, ob man da nicht vielleicht dann seine Pflanzen auch nochmal schützen könnte.
Ja, besonders jetzt im Frühling ja auch noch, also gerade so März, April, da ist ja so ein Vlies sowieso gar nicht so schlecht. Ich meine, jetzt hast du ja auch noch nicht die Kohle dann im Beet, aber vielleicht die ersten Kohlrabis, aber da hilft so ein Vlies ja auch immer noch gegen die kalten Nächte, die da manchmal noch so kommen.
Ja, total. Genau. Gute Mischkulturpartner hatten wir auch schon gesagt.
Aber ich habe jetzt noch kurz eine Frage. Hast du denn eine Sortenempfehlung? Weil du meintest, dass du, dass man dann immer mal gucken sollte, welche Sorten für was, frühreifende Sorten sind dann zum Beispiel zu empfehlen, wenn man eben großen Blattlausbefall oder Kohlweißlingbefall befürchtet. Aber hast du so eine Top-Sorte, die bei dir immer gut ging oder wo du sagen würdest, also weil du hast auch Blumenkohl und Brokkoli, ne? Oder?
Ja, Brokkoli habe ich da, und da habe ich ja diesen Calabrese.
Stimmt, und das ist Brokkoli, der hat mehrere.
Blumen, ja, genau, ne? Das ist nicht der eine große Kopf, sondern das ist sozusagen wie wirklich mehrere Blüten, die in alle Richtungen halt weggucken und dann.
Den hast du auch jedes Jahr, ne?
Ja, genau, den hatte ich bis jetzt immer jedes Jahr. Da war ich auch sehr zufrieden mit. Im letzten Jahr hatte ich mir da dann nochmal Brokkoli-Pflanzen auch gekauft. Ich weiß gar nicht, welche Sorte das waren. Das waren aber welche, die einen richtigen Kopf ausgebildet haben. Ich habe aber festgestellt, dass es im letzten Jahr einfach viel, viel, viel zu warm gewesen ist. Also das stand alles in den Beeten. Und als das dann so heiß geworden ist im Sommer, das stand da einfach nur. Es hat sich nicht, es hat sich nichts getan, ist nicht gewachsen.
Ja, ja.
Und den Brokkoli, den konnte ich dann beispielsweise erst ernten, als es kühler wurde. Und habe den dann, ich glaube, im September oder Oktober, im Oktober habe ich den, glaube ich, erst geerntet. Da hat sich dann plötzlich von jetzt auf gleich so ein Kopf ausgebildet und dann konnte ich den ernten.
Ja.
Genau, aber also so richtige Sortenempfehlungen habe ich eigentlich nicht. Ich hatte noch mal geschaut, also man weiß, dass, oder es gibt Sorten bei einem Wirsing zum Beispiel, die sind brauchen 60 bis 75 Tage, dann sind die erntereif. Das heißt, wenn man jetzt unbedingt sagen will, ich möchte gerne Wirsing anbauen, bevor der Kohlweißling kommt, dann würde ich tendieren dazu, so einen Wirsing zu nehmen, der in 70 Tagen reif ist. Und nicht auf die Sorte zu gehen, wie beispielsweise Winterfürst. Der braucht fast 140 Tage.
Okay, wow. Das ist ja mehr als das Doppelte.
Genau.
Okay,
also,
krass. Weil man muss ja auch immer überlegen, dieser Kohl steht auch den ganzen Tag und das ganze Jahr über in deinem Beet.
Genau, das ist so. Ja, absolut.
Und der nimmt im Zweifel die ganze Zeit Platz weg.
Genau.
Und das ist so die Frage, ob man das wirklich will, weil ja, es ist dann eben auch nochmal so das Ding zur Saison. Kostet halt so ein Kohl auch nicht viel beim Bio-Bauern, ob man sich den Stress wirklich antun will. Und ich nutze den Platz dann lieber für schöne Sachen wie Mangold und so, die ich halt nicht im Supermarkt kaufen will.
Genau, dann gibt es zum Beispiel Weißkohl. Also auch Weißkohl ist nach 60 oder kann nach 60 Tagen, nach 60, 70 Tagen ungefähr fertig sein, wenn man sich für die Sorte Express entscheidet. Mhm. Also Express sagt es ja auch schon vom Wort, ne? Das geht wahrscheinlich sehr schnell. Den kann man dann im Juni, Anfang Juni ernten. Mhm. Das heißt, man müsste nur noch so die letzten 2-3 Wochen vor der Ernte wahrscheinlich gucken, dass da nicht der Kohlweißling kommt und das alles.
Und das ja mit einem Netz.
Genau.
Ja, das ist dann ja auch gut, wie du schon sagst, wenn du so einen heißen Sommer hast, dann hilft so ein Netz meistens auch bei der Beschattung so ein bisschen.
Ja, genau.
Das, also oft sind die Netze ja so, dass die doch noch Licht durch, also oder auch viel Licht durchlassen, aber eben auch nicht alles. Also es wirft schon doch auch immer einen Schatten.
Ja, genau. Also das wären so... Die Dinge, die wir empfehlen würden oder die ich empfehlen würde.
Und vom Grünkohl, da hast du doch auch einen, den du immer gut findest. Ich glaube, den ich jetzt habe, der ist auch von dir. Grüner Krauser oder so?
Den grünen Krauser.
Oder Lärchenzunge?
Ich habe den grünen Krauser, ich habe die Lärchenzunge.
Okay, du hast
alle. Ich habe den Palmkohl Nero di Toscana.
Ja.
Und ich habe den Red Russian Kale.
Und die sind alle jetzt noch bei dir im März?
Die sind alle noch im Beet.
Och,
alle aus dem letzten Jahr, genau. Und Red Russian Kale, ne, muss man ja auch schon mal sagen, sagt ja auch das Wort Russian, ist wahrscheinlich sehr robust, auch was jetzt so irgendwie Kälte und so angeht. Und so ist das auch, ne? Also das steht wie eine Eins. Und das muss ich auch sagen, dieser Red Russian Kale, der hat sich jetzt auch in den Wintermonaten fast besser entwickelt, als es vorher in dem Sommer der Fall gewesen ist.
Ja. Also viel gesünder,
genau,
viel größer.
Total.
Ja.
Ja.
Aber ist bei mir halt bei dem normalen grünen Krauser auch schon so.
Ja, genau. Und der grüne Krauser, ich glaube, das ist die Sorte, die in Deutschland am häufigsten angebaut wird. Wir hatten ja auch mal, war das nicht sogar ein unnützes Wissen zum Thema...
Ach so, wie viele Sorten es gibt?
Nee, zum Thema, welches Bundesland, in welchem Bundesland meisten Grünkohl angebaut wird, ne? Und
War Niedersachsen.
Und der am ehesten angebaut wird, ist eben dieser grüner Krauser, weil er halt durchaus auch mit der robusteste sozusagen ist. Habe ich jetzt keinen speziellen, den ich empfehlen würde.
Aber ich fand den Tipp mit der Reifezeit oder sozusagen, wie nennt man das, Lebensdauer?
Ja, Kulturdauer.
Kulturdauer, das ist ja wirklich gut, weil ich habe da auch immer nicht ganz so oft drauf geguckt. Aber es ist so wie mit den Tomaten. Wenn man die kleinen, beerigen Sorten schnell am Anfang anbaut, dann hat man eben auch sofort im Juni schon die ersten Beeren. Und die großen, die Fleischtomaten brauchen eben noch länger. Da kann man nicht erwarten, dass dann im Juni oder Juli schon geerntet werden kann.
Ja, genau. Und man muss sich auch, also finde ich das, was du ja auch gesagt hast, was einfach ein ganz wichtiger Punkt ist, will ich 170 Tage oder 140 Tage, das ist so ein Drittel von so einem Jahr oder eigentlich mehr als ein Drittel von einem Jahr, 120 Tage sind ungefähr ein Drittel, ne? Ja, also mehr als ein Drittel von dem Jahr, will ich da das Beet belegt
Und wenn du dir
haben.
Vorstellst, du hast ja wahrscheinlich nur von März bis Oktober
genau, das musst du
was
mal
im Beet.
Ja,
ne?
Ja.
Also letztendlich die halbe Gartensaison wäre dann alles voll mit Kohl.
Genau.
Und naja, ich meine, wenn da nichts wird aus dem Kohl, kann man immer noch die Blätter essen. Wenn da ein bisschen was dran ist, ist ja alles nicht so schlimm. Aber naja, ich bin trotzdem kein Kohl-Fan, auch nach dieser Folge nicht.
Ja, also
Aber ich glaube,
etwas, was mir nie gelingt, ist Blumenkohl.
Ach nee, auch nicht.
Nee.
Ich dachte, das hättest du auch schon geschafft.
Nee, ich hatte schon mal Blumenkohl, da war dann so richtig schöne schöne weiße Köpfe. Aber plötzlich schoss der so ein bisschen auseinander.
Ah, und blüht.
Nee, hat nicht geblüht, sondern dann war das auf einmal nur so spargelartiges, braun-gelb-weißliches Kopfding.
Klingt nicht so gut.
Und dann habe ich neulich gelesen, dass das eine Krankheit ist.
Oh.
Eine Kohlkrankheit. Und da wäre auch nochmal die Frage, also wenn hier unter unseren Hörern und unter unserer
Followerschaft-Community
jemand dabei ist, der sehr gut mit Blumenkohl kann, dann schreibt mir doch mal. Ich wüsste gerne eure Tipps und Tricks, weil ich habe mehrfach gehört, das ist so ein bisschen die Königsdisziplin des Gärtnerns.
Des Kohls. Also der
genau,
Kohl ist ja schon die Königsdisziplin des Gärtners.
Ja.
Aber ich glaube, der Blumenkohl ist dann schon noch die Königsdisziplin.
Genau. Und ich wäre natürlich nicht ich, wenn ich nicht gerne das ausprobieren würde, es hinzubekommen, dass ich auch eine vernünftige
einen vernünftigen Blumenkohl mal ernte.
Ja, ich liebe den ja auch vom Geschmack her, ne? Aber ich habe es auch ein paar Mal angebaut, wurde immer nichts. Also von daher.
Ja.
Naja, aber trotzdem war es eine schöne Folge.
Wow, und obwohl ich mich nicht so sehr viel schriftlich darauf vorbereitet habe.
Es gibt doch viel jetzt zu erzählen.
Genau, ist doch jetzt gut was draus geworden.
Ja, total. Und ich habe ja natürlich auch noch nützliches, unnützliches Wissen. Also es ist nützlich unnütz.
Dann sag mal, ja, natürlich unbedingt.
Und zwar sind wir ja immer noch im Frühling. Ich gucke ja immer, dass das unnütze Wissen sofort angewendet werden kann. Und es geht diesmal...
Sind wir noch im Frühling?
Ja.
Nee. Ja, doch.
Oder ist noch
Frühlingsanfang?
Nee,
Frühlingsanfang.
Ja, Frühlingsanfang.
Ja, Frühling, ja, genau. Stimmt. Ja, wir sind im Frühling. Ja, also you're right. Ich war schon wieder bei Sommer.
Nee, der März fängt. Also, na gut, ist jetzt Mitte März, ne? Oder vorletzte Woche im März. Ja. Und, und zwar geht es diesmal darum, wenn du im Wald unterwegs bist oder auf einer Wiese, sagen wir mal wirklich im Sommer, und vielleicht auch in deinen Beeten und du hast keine Uhr dabei. Dann willst du ja vielleicht trotzdem mal wissen, wie spät es ist. Und das zeigt dir die Natur.
Ich baue dann eine Sanduhr.
Eine Sonnenuhr.
Ja, nee. So eine Sonnenuhr.
Und zwar gibt es verschiedene Pflanzen, die dir die genaue Uhrzeit sagen können.
Oh, okay.
Und zwar die eine Uhrzeit wäre der Löwenzahn. Mhm. Der sagt dir morgens, wann es um 11 Uhr ist. Denn um 11 öffnet er seine Blüten.
Wow.
Musst mal drauf achten.
Wow.
Und im Gegensatz dazu könntest du noch eine andere Pflanze, die du auch immer im Beet hast, die Ringelblume, mal beobachten. Mhm. Die schließt nämlich ihre Blüten immer gegen 14 Uhr.
Wow.
Musst mal drauf achten.
Echt?
Und so kannst du dann, also ich habe jetzt nur die beiden Beispiele, aber so könntest du anhand der Pflanzen oder der Blumen sehen, wie spät es ungefähr ist.
Boah, unsere Natur, ne?
Ja, du kannst so zwischen Löwenzahn und Ringelblume kannst du zum Beispiel Mittagspause machen. Zwischen 11 und 14 Uhr.
Cool.
Ne?
Ja.
Finde ich eigentlich ganz gut.
Total.
Ja, wieder was gelernt, aber wahrscheinlich auch gleich wieder vergessen.
Nee, also weiß ich nicht. Ich glaube, das sowas werde ich nicht vergessen. Das begeistert
Sehr
mich
schön.
Total.
Ich fand's auch toll. Ein schönes, unnützes Wissen als Abschied aus dieser Folge heraus.
Schön.
Ja, war super. Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Ja.
Zu einem spannenden Thema. Nochmal,
schön.
Da geht es nochmal um den Monat März.
Freue ich mich sehr.
Ja, ich mich auch. Also, bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.